Hi, ihr lieben Supi-Mäuse. Willkommen zu einer neuen Folge von Hört mich jemand? Ich glaube, ich habe gerade auch extrem geschrien, aber das ist nicht schlimm, weil ich bin heute richtig gut drauf. Ich habe eine super Gästin hier. Elona
Becirai.
Becirai.
Yes.
Hast du richtig gesagt?
Wunderschön.
Ich habe das eher so hart gerollt. Leute.
Wunderschön, ich vermisse das.
Ich bin so glücklich, dass du hier bist.
Ich auch.
Das war so Liebe auf dem ersten Chat.
Ich schwöre, auf dem ersten Chat direkt, erste Tonaufnahme, ich so, puh.
Ja, ich erzähle gleich, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, das ist eine lustige Story.
Das ist nämlich eine krasse Story. Aber warum ich auch eine gute Laune habe, heute ist zwar Mittwoch, jetzt bei der Aufnahme, aber die Folge kommt an dem Tag raus, an dem wir Neujahr feiern. Nowruz. Also Leute, für alle, die es auch feiern, ich wünsche euch so ein wunderschönes Fest. Nowruz Mubarak, Nowruz Pirozbe. Ich bin unfassbar glücklich. Es ist auch Frühlingsanfang, Hoffnung, Neubeginn, Fruchtbarkeit.
Nowruz Mubarak an alle.
Oh, danke schön. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen Krise, ne, mit Corona und ich fahre auch nicht nach Hause zu meiner Familie. Und ich bin auch so glücklich, dass du hier sitzt, weil ich will heulen, wenn ich daran denke, wie sehr ich meine Familie liebe. Und ich glaube, du teilst das mit mir.
Ja, voll. Ja, auch die Sehnsucht. Ja.
So sehr, dass man zu so einem, so scheiß auf Silvester, das hasse ich. Ich gehe schlafen, ne, vor Silvester. Aber Nowruz
so westliche so, Silvester.
Ja, ja. Nowruz ist so, okay Leute, wir müssen abgehen. Und es gibt ja auch einen Brauch, wo wir über ein Feuer springen. Und dass wir sozusagen die Altlasten dem Feuer geben und die Kraft nehmen zum neuen Jahr. Und es ist einfach wunderschön.
Also man munkelt halt, dass Tempelhofer Feld, dass wir das machen.
Oh.
Habe ich so gehört, ich weiß nicht.
Weißt du, wie man Feuer startet?
Ja.
Weißt du?
Aber sonst kriegen wir am Ende eine Anzeige.
Wie hast du dich genannt bei Instagram? Albo des Vertrauens?
Ja. Ich bin der Albo deines Vertrauens.
Jetzt weiß ich Bescheid, genau. Für Lagerfeuer.
Du weißt Bescheid.
Secret. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr feiert schön. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und genießt, hoffentlich scheint die Sonne gerade beim Zuhören. Genau, aber kommen wir zum Thema. Und zwar, Elona ist heute hier. Sie spricht über ihr Buch. Das heißt, und wir kamen jeden Sommer. Und wenn ihr seht, wie dieses Buch aussieht bei mir, das ist so eine Gedichtsanalyse, die ich kreiert habe mit meinen 1000 Post-its, ist so wunderschön. Das ist eine Ansammlung von Gedichten. Du erzählst uns aber auch, wie das überhaupt dazu gekommen ist und mit dem Verlag und all das Mögliche. Ich kann aber nur schon mal sagen, es hat mich so hart getroffen. Es ist so schön, besonders so kulturell und Heimat.
Sehnsucht.
Katastrophe, ich kam nicht klar.
Oh Mann.
Aber erstmal, wie haben wir uns kennengelernt? Also Leute, Shoutout an Frustra.
Ey.
Der war ja, wann war der? Vor 2 Folgen war der zu Gast bei mir. Und der hat mir deine Story geschickt, dass du eine Tonaufnahme, du brauchst auf jeden Fall was zum Aufnehmen.
Ja, das war für den Weltfrauentag und das war voll schön, weil er uns damit so connected hat am Weltfrauentag. Das war richtig nice.
So
Sisterhood
krass.
Direkt und ja, auch voll schön, was alles so danach gekommen ist und kommt. Ja. Und danke, Shoutout an dich an dieser Stelle, Mehmet. Dankeschön.
Richtig gut, wirklich. Das war auch, als wir uns dann getroffen haben und das aufgenommen haben, das war ja für das Projekt, für den Weltfrauentag, falls ihr das nicht gesehen habt, Leute, alles, was uns gehört, das Video.
Genau.
Da bist du ja auch die Sprecherin deines Gedichts.
Richtig.
Auf das Video. War wunderschön. Ich bin so stolz, dass ich Teil von diesem Projekt sein konnte und durfte, wenn es auch so super zufällig passiert
und
ist.
So krass
aber spontan. Es war so richtig, ey, Sister.
Total.
Oh, so schön.
Und an so einem Tag. Ja, das war voll schön, dass wir so eine Connection knüpfen konnten an so einem wichtigen Tag. Ja. Und das Video könnt ihr auch sehr gerne auf meinem Instagram anschauen.
Und wir wollten die Folge eigentlich auch früher aufnehmen und dann war es schon so spät und wir beide so, warte mal, wir werden so viel labern.
Wir brauchen einen längeren Tag.
Wir brauchen einen anderen Tag mit mehr Zeit und was ist passiert? Leute, wir haben uns schon 17 Uhr getroffen, es ist 20 Uhr.
Wir haben immer noch nicht aufgenommen, Leute.
Ja.
Aber here we go.
Aber jetzt sind wir dabei und ich bin so happy, dass du da bist. Erzähl uns erstmal ein bisschen was über dich, weil das ist ja nicht mal nur so, dass du Gedichte rausgebracht hast und das Buch rausgebracht hast, sondern du hast auch eine Fotoreihe, du hast schon eine Community gehabt, bevor dieses Buch rauskam. Mhm. Erzähl uns von dir.
Ja, hi erstmal, ich bin Elona. Es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf und dass meine Geschichte oder das, was ich tue, so viel wert ist für dich, dass du dir denkst, wow, ich muss diese Frau hier haben. Tatsächlich habe ich schon, seitdem ich Instagram habe, Instagram nie dafür genutzt, nur Selfies von mir zu posten. Auch wenn das nicht schlimm ist und ich niemanden dafür schäme, aber das war nie der Grund, warum ich diese Plattform mir angeeignet habe und es genutzt habe, um meine Kunst präsent zu machen. Und ich habe Instagram immer schon benutzt, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, als ich gemerkt habe, dass es irgendwie, da war ich glaube ich 17 oder 18 und da habe ich gemerkt, dass Akne in der Gesellschaft sehr geächtet wird und dass Leute, die unter Akne leiden oder damit leben müssen, mit großen Unsicherheiten leben, meistens gar nicht, weil diese Unsicherheiten von uns selber kommen, weil ich auch darunter gelitten habe, sondern weil die Gesellschaft einem das so aufbürgt, von wegen, du musst dich jetzt schämen, du musst dich verstecken und du musst jetzt etwas dagegen tun. Und da habe ich ein Fotoprojekt auf die Beine gestellt, wo ich, glaube ich, 12, 13 Menschen, also Männer und Frauen, fotografiert habe, die Akne gehabt haben und die halt einfach sich nicht länger verstecken wollten dahinter. Genau, und mein Ziel war es gar nicht, nur zu ermöglichen, dass wir Akne schön finden, weil das finde ich auch immer so fatal, dass wir immer alles schön finden müssen, sondern einfach das einfach zu akzeptieren, also zu sagen, es ist da und solange es da ist, will ich einfach nicht dafür gejudged werden. Mhm. Und da war ich, glaube ich, 17 oder 18 und dann bin ich in Kosovo geflogen und habe das dort auf die Beine gestellt mit wildfremden Menschen, die mir vertraut haben hinter der Kamera oder vor der Kamera eher. Und ich habe das vor allem in Kosovo gemacht mit dem Ziel, dass ich weiß, dass es dort noch krasser war für mich, wenn ich dann unten hingereist bin, dass ich so krass auf meine Haut reduziert worden bin und auch im Bus Leute mich angesprochen haben, so ich habe diese Creme und diese Creme. Und ich mir so dachte, ich will einfach nur ganz kurz zur Bäckerei fahren, so lass mich in Frieden. Krass, ja. Ja, und da habe ich halt gemerkt, auch als ich angefangen habe, dann, ich habe ja immer Selfies gepostet ab und zu auf Instagram. Und als ich dann Akne bekommen habe, so richtig krasse, habe ich halt einfach weitergemacht, weil why should I stop so? Mhm. Und dann habe ich so über Nacht wirklich ungelogen, ich glaube 2000, 3000 Follower bekommen, weil irgendwelche großen Seiten mich geteilt haben. Und ich habe so viele Messages bekommen, wo Leute mir Respekt so Respekt übermittelt haben, wo ich mir so dachte, andere würden sich jetzt freuen. Ich habe mich gar nicht gefreut, weil ich so dachte, warum kriege ich Respekt für etwas, was selbstverständlich ist? Ich will dafür keinen extra Respekt. Mhm. Ich habe diese Akne und ich lebe damit, ich mache nichts Besonderes, aber anscheinend habe ich es doch getan und da habe ich gemerkt, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Und da habe ich angefangen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die anderen Menschen helfen und den Gefühlen anderer Menschen eine Form geben. Mhm. Und dann kam ich zur Lyrik.
Krass.
Ja.
Erstmal voll bewundernswert, dass du sagst, das ist doch was ganz Natürliches. Du willst es natürlich machen, nicht romantisieren.
Richtig, genau.
Ist natürlich.
Ich will gar nicht sagen, so, you have to find me beautiful. Genau. Nein, so, klar ist das nicht schön manchmal für manche Menschen. Das Projekt hieß ja auch Redefining Beauty, also das auch einfach zu redefinieren und zu sagen, so, klar, alles ist schön, das war schon das Ziel meines Projektes, aber alles ist halt schön, so wie es ist und es muss jetzt auch einfach nicht irgendwie übertrieben krass gehypt werden. Es muss einfach normalisiert werden. Die Schönheit muss redefiniert werden.
Ja, ja. Du hast aber einen Nerv getroffen damit, ne?
Ja, ich habe es aber gar nicht gewusst. Ja. Das ist ja das Ding.
Aber das ist ja das Schöne, so ungeplant und nicht, wie kann ich jetzt die meisten Follower bekommen? Welchen Nerv der Zeit kann ich treffen? Aber hast du gemacht und das finde ich halt sehr wichtig, besonders wenn jüngere Menschen zugucken oder zuhören und momentan ist ja Beauty defined in einer Weise, die nicht existiert in Wirklichkeit, sondern das ist alles Social Media und das zu zeigen in einer Fotoreihe, raw, ist halt wunderschön.
Ja, und mir haben danach auch ganz viele Leute geschrieben, dass sie durch die Bilder zum ersten Mal ohne Schminke aus dem Haus gegangen sind. Heftig. Und da habe ich gewusst, krass, das bewegt wirklich Menschen. Und da wurzelt auch mein ganzer Aktivismus generell. Also der hat dort begonnen und hat sich dann quasi verbreitet auf alle Ebenen, die es so gibt in der Society. Also dann fing es an mit Antirassismus und alles, was andere Menschen verletzt, war für mich quasi der Ansporn, halt diesen Menschen irgendwie alles so leichter zu machen, ohne jetzt mit einem Savior-Komplex, aber ich konnte halt nicht sehen, dass, also es ging mir immer nur um die Sachen, die ich selber erlitten habe, dass ich weiß, was mir geholfen hat und das nutze, um andere Menschen zu befreien quasi, die selber auf dem Weg dorthin sind.
Das ist eine Sache, die ich an dir auch sehr besonders finde, ist, dass du nichts planst und dass auch dieses Buch, was entstanden ist und wir kamen jeden Sommer, war nicht geplant. Du, mir hast es schon ein bisschen erzählt, aber kannst es den Zuhörern nochmal sagen, wie ist es überhaupt entstanden?
Ja, also bei mir, die Geschichte ist so, dass, also mir schreiben halt oft Leute, hey Ilona, du hast ja ein Buch veröffentlicht, kannst du mir mal sagen, wie dein Werdegang war, was es zu beachten gibt, wie ich an Verlege komme? Und da bin ich immer so, oh, ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber bei mir kam alles ein bisschen anders und es ist nicht so diese usual Geschichte, wie Leute ein Buch veröffentlichen, sondern es war so, dass ich habe mein Leben lang schon mich lyrisch ausgedrückt, aber nie für die Masse. Also es war tatsächlich, das wissen auch die, die mein Buch gelesen haben, oft nicht, 60-70% der Gedichte sind Tagebucheinträge, also wirklich. Und als der Verleger dann meinte, dass ich ihm ein Manuskript schicken soll, habe ich wirklich meinen ganzen Stapel, so 14, 15 Tagebücher aus dem Keller geholt und die Sachen rausgeschrieben und abgetippt. Und ich habe davor auch nie auf Instagram was publiziert. Damit habe ich erst nach dem Buch begonnen. Und genau, eine Person wusste, dass ich schreibe. Und mit ihr habe ich mich immer ausgetauscht über meine Gefühle als Migrantin. Das war meine Freundin Johona damals. Und als sie kam dann irgendwann zu mir und meinte, dass sie einen Verlag gründet mit einer anderen Person in Hannover. Und dann meinte sie, dass sie mich gerne als erste Autorin haben möchte. Und ich war total so, was? Ich? So, hä? Nein, ich? Und ich konnte das gar nicht so richtig verarbeiten, dass ich ein Buch rausbringen werde. Und ich bin auch ehrlich, am Anfang dachte ich so, also ich habe das, natürlich habe ich das ernst genommen, aber ich war so, also irgendwie kann ich das nicht glauben, dass ich ein Buch veröffentlichen werde. Und naja, dann kam halt eins nach dem anderen und irgendwann war ich dann das erste Buch in dem Verlag. Und das ist der Resonar Verlag, der übrigens wirklich so, 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 so toll ist. Die veröffentlichen ganz tolle Gedichtbänder und Fotosigns und auch so Kurzessays über ganz bestimmte Themen, die oft untergehen in der Gesellschaft und machen Leute sichtbar, die sonst untergehen in der Literaturlandschaft. Und die geben so Räume Menschen, die woanders ganz, ganz hart um diese Räume kämpfen müssen. Und der Resonar Verlag macht diese Zugänge, also erleichtert diese Zugänge ganz doll. Ja, und animiert auch irgendwie die Leute, wieder lyrischer zu werden und zu denken und zu lesen.
Ja, und also auch sich wirklich treu zu bleiben, habe ich das Gefühl. Ich kann das auch nur bestätigen, was du sagst mit dem Resonar Verlag, dass da diese Treue zu deiner Geschichte bleibt und es sieht nicht aus wie so ein wissenschaftliches Buch und
nein,
da saßen
und
10 Leute
voll
dran.
Und der Resonar Verlag hat mich auch nie eingeschränkt in meinem Machen, in meinem Schaffen. Also es war nie so, dass die gesagt haben, hey, das passt nicht oder könntest du das rauslassen oder so. Überhaupt nicht. Die haben mich eher gepusht, so Sachen zu veröffentlichen, bei denen ich mir so unsicher war. Es gibt so viele Gedichte, die ich selber nicht reingenommen hätte, die der Verlag gesagt hat, so der Verlag meinte, das muss rein. Und ja, ich bin heute auch hier, wo ich bin, tatsächlich durch die. Und dafür bin ich auch ein Leben lang dankbar.
Voll schön. Also es ist echt, als du mir die Story auch erzählt hast, war so voll die schöne Partnerschaft, die ihr aufgebaut habt. So, du warst deren erste Autorin, das war der so, du hast ja gar nicht geplant, das
nee,
zu
gar
machen.
Nicht.
Und die
gar
haben so
nicht
gesehen, warte mal, deine Gedichte sind so heftig, das muss raus. Und da haben sie auch vollkommen recht gehabt.
Oh. Und alles, was danach kam, ist so schön bei denen. Und ich kann es mal kaum erwarten, dass Neues kommt. Und ich bin gespannt, was noch alles passiert.
Cool, sehr cool. Also, ich will auch endlich auf das Buch eingehen und auch auf die Gedichte eingehen. Leute, ich habe ein Special für euch. Und zwar die Gedichte, die ich mir rausgesucht habe, die wird Ilona uns vorlesen. Das heißt, ihr bekommt auch noch das richtige Feeling mit dazu. Das finde ich halt immer voll wichtig, ne? Weil wenn du die Gedichte liest, merkst du, da sind so viele Emotionen drin und deine Story, die Story deiner Eltern, deiner Großmutter, die du liebevoll Nana nennst, das ist einfach ein anderes Level, finde ich, wenn das dann vorgelesen werden kann. Und du hattest ja auch eine Lesung vor kurzem, die auch mal super persönlich ist mit dir. Und da habe ich auch die Stories gesehen, wie schön das auch war, dass du jetzt diejenige bist, die anderen Räume bietet.
Ja, ich finde das immer so, ich kriege immer so Nachrichten von Leuten, die mir halt sagen so, dass sie erst durch meine Gedichte angefangen haben, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und auch so, wie zum Beispiel bei dem Gedicht Namen, wo ich empower, dass Leute zu ihrem Namen stehen, dass Leute mir wirklich gesagt haben, ey, durch dich habe ich angefangen, meinen Namen zu respektieren und zu lieben. Und so oft ich auch Selbstzweifel habe mit mir und dem, was ich tue, wenn ich solche Nachrichten kriege, ist es immer einfach wunderschön und man weiß, dass man das Richtige macht irgendwie.
Ja.
Und ja, es ist sehr intim, weil, wie gesagt, es sind Tagebucheinträge so oft und es ist halt sehr persönlich und ich sage immer, wer mein Buch gelesen hat, der weiß wirklich, wer ich bin. Also ja. Es ist so krass, weil alle, die mein Buch gekauft haben, wissen, wer ich bin.
Ja. Ich meinte auch direkt, ey, du bist so hardcore melancholisch. Du warst so, oh mein Gott.
Ey, ja. Mein ganzes Buch, ich bin immer so, wenn Leute das lesen wollen, frage ich immer vorher, wie der mentale Zustand gerade ist.
Ja.
Weil es ist schon, also ich bin halt von Grund auf Natur sehr, sehr melancholisch.
Ja.
Also egal, wie gut es mir geht, ich habe immer einen Hauch von Melancholie in mir drin. Und das wird immer so bleiben. Und das ist auch das, was meine Kunst ausmacht. Und meine Kunst ein Leben lang begleiten wird, der Schmerz und die Melancholie. Und ich schreibe ja auch eigentlich nur, weil es Therapie ist für mich. Mm. Und ich über bestimmte Themen mit meinen Eltern nicht sprechen konnte, weil sie ganz andere Issues und Struggles hatten, als dass ich jetzt noch komme und meiner Mutter, die in 4 Arztpraxen geputzt hat am Tag, genau, ihr sage, ich habe Identitätskrisen.
Mm.
Also habe ich mich hingesetzt und mit meinem Tagebuch geredet.
Ja.
Und das ist das Buch.
Und schreibst du heute auch noch in dein Tagebuch?
Ja, also ich habe wirklich, jetzt habe ich mittlerweile fast 17 Tagebücher.
Krass.
Und da ist einfach alles drin. So. Also wer einbrechen will bei mir, hat was zu klauen.
Wirklich, kein Schmuck, aber ihr werdet auf jeden Fall
Nee, wirklich kein Schmuck.
Okay, ich will das erste Gedicht, was ich mir rausgesucht habe, weil ich muss auch wirklich sagen, jeder Mensch ist ja so ein bisschen ich-bezogen, ne?
Mhm.
Und alle Menschen, die irgendwas lesen, denken sich sofort, oh mein Gott, damit kann ich mich identifizieren. Ich bin leider Gottes genauso. Und ich habe dieses Gedicht gelesen, das heißt Exil 1, und habe direkt an Kurdinnen gedacht und die Geschichte von uns. Und
ja, ja.
Das ist auch diese, und das sehen wir auch im weiteren Verlauf der Gedichte, diese Zugehörigkeit, aber auch Unzugehörigkeit,
genau,
die du beschreibst.
Das, ja.
Das ist halt so heftig und das ist so wirklich in uns eingebrannt, ne?
Voll. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, ja, ich höre von kurdischstämmigen Menschen so oft, dass meine Gedichte für Kurden geschrieben sind.
Ja.
Wirklich, weil der albanische Struggle auch sehr ähnlich war wie der Kurden. Nur, dass im Kosovo dann halt die Geschichte noch ein bisschen anders war.
Ja.
Und ja, aber so an sich, auch mit dem Namen. Ich habe oft gehört, ich habe Freunde, die halt sich einen türkischen Namen haben geben lassen, weil der kurdische Name Probleme mit sich getragen hat. So, ich habe wirklich viele Freunde, denen es so ging. Und ja, da konnten die sich mit dem Gedicht Namen auch sehr identifizieren.
Das ist auch wirklich krass. Das werdet ihr auch gleich noch hören.
Ja, also bleibt dran.
Auf jeden. Das erste Gedicht, und da gebe ich dir auch gleich das Buch, Exil 1, wenn du uns das kurz vorlesen könntest.
Ja, also vorab finde ich das ganz wichtig, ganz kurz zu erläutern, für was ich das geschrieben habe, weil ich finde, dass die Geschichte sehr oft untergeht, obwohl es mitten in Europa war. 1998, 99 war halt Krieg im Kosovo und es gab von serbischer Seite große Repressionen gegen das albanische Volk. Die Amtssprache wurde abgeschafft als albanisch, obwohl das Land 90% albanisch war. Die Leute wurden massakriert, es wurde eine ethnische Säuberung angestrebt und dieses Gedicht habe ich geschrieben, weil ich auch die albanische Geschichte präsenter und sichtbarer machen möchte. Und ich habe oft von Lehrern auch mitbekommen, dass sie mein Buch in der Schule behandeln und dann denke ich mir so, krass, wenn dann solche Gedichte da behandelt werden, rückt auch die Geschichte meines Landes wieder in den Vordergrund.
So schön.
Und ja, Exil 1. Sie haben uns die Häuser genommen und daraus Ruinen gemacht. Sie haben uns der Kinder beraubt und verlorene Waisen gebracht. Sie haben uns die Mädchen entrissen. Zurück kamen gebrochene Frauen. Rot war ihre Tracht. Unsere Männer enthauptet, Tiere geschlachtet, Wiesen verbrannt. Die Gräber unserer Vorfahren standen in Flammen. Man hat uns unserer Heimat verbannt.
Krass. Also, wenn man es auch sich anhört, ist so, du, das habe ich dir auch eben schon gesagt, du baust Bilder mit deinen Worten. Und das Bild, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig, ich hoffe, es ist nicht emotional zu werden, aber ich habe direkt an Halabja gedacht.
Mm.
Mit 1988, mit dem Giftgasangriff auf die kurdische Stadt im Irak.
War ja gestern die Jährung.
Genau. Und das so, diese Parallelen, die man bildet, obwohl man aus ganz anderen Hintergründen kommt.
Genau das ist es ja, was ich immer sage, was ich so krass finde, ist, ich schreibe aus meiner Perspektive, aber Leute aus der türkischen, aus der kurdischen, aus der afghanischen Diaspora sagen mir, ich kann mich damit identifizieren. Und ich finde es krass, egal wie anders unsere Geschichte ist, die Gefühle verbinden uns.
Ja.
Die Gefühle sind immer die gleichen.
Ja, das ist so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob dir im Klaren ist, wie krass wichtig es ist, was du machst. Aber ungewollt.
Oh Mann.
Wie crazy ist das?
Oh Mann, so viel Liebe an dich.
Als du das geschrieben hast, weißt du noch, wie alt du warst?
Das ist eines der Gedichte, die ich dann fürs Buch verfasst habe. Mhm. Also ich habe ja meine Tagebucheinträge gehabt, aber das war natürlich nicht genug. Und dann musste ich noch neue verfassen.
Ja.
Die Geschichte ist wirklich witzig eigentlich bei diesem Gedicht, weil ich musste meine Hausarbeit fertigstellen und wie das nun mal ist mit Procrastination, ich bin so Master of Procrastination, habe ich anstatt an meiner Hausarbeit zu sitzen, habe ich irgendwie nebenbei noch Notes aufgemacht und das Gedicht ist, das ist nicht, also es ist wirklich ungelogen, es ist aus mir geflossen und ich habe es dann meinem Verleger auch geschickt, aber ich fand es selber wirklich schlecht. Also das Gedicht, ist, ich schwöre auf alles, ich fand das Gedicht nicht gut.
Heftig.
Und er meinte aber so, wow, also das kommt, er fand das so gut, dass er meinte, das ist die erste Seite deines Buches. Und da habe ich auch verstanden, dass wir Menschen uns selber so kritisch sehen, dass es immer gut ist, bevor du deine Kunst wegwirfst, dass du sie jemand anderem zeigst.
Ja. Meinst du, ohne den Verlag, hättest du das jemals veröffentlicht?
Niemals. Nie. Generell meine Gedichte nicht und generell mein Buch nicht. Niemals. Ich wusste ja nicht, dass jemand diese Sachen hören will. Der Verlag hat das alles aus mir gezogen, so, verstehst du? So, das ist das, was ich meine mit, ich werde ein Leben lang dankbar sein, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich habe ja gesagt, ich habe nie gesagt, ich will ein Buch schreiben. So, ich bin so eine der wenigen Autorinnen, die wirklich nie gesagt hat, so, ich werde Autorin. Nie. Es ist immer noch unreal. Ich nenne mich immer noch nicht wirklich Autorin.
Du bist halt krass bodenständig, ne, und humble. Das, ich glaube, das ist dasselbe Wort, sorry. Aber das ist so erfrischend. Zu sehen, so dass wir über ein Buch sprechen, was so viel Bedeutung hat und du immer noch der Meinung bist, das, was du machst, ist halt nicht krass.
Oh, oh Mann.
Ich will zum nächsten Gedicht. Und zwar sind es zwei Gedichte, die gleich kommen und die fokussieren sich auf deine Eltern. In dem Buch ist halt auch so schnell klar, wie viel deine Eltern dir bedeuten und deine Großmutter. Willst du vorher ein bisschen was dazu sagen?
Ja, also die Elternfigur, die zieht sich generell durch mein ganzes Gedichteband, findet man ganz oft wieder, dass es viel um meinen Vater geht und meine Mutter, mein Vater, der vor 50 Jahren, 51 tatsächlich, nach Deutschland gekommen ist als Gastarbeiter und einfach geblieben ist und auch meine Mutter, die ihre Heimat verlassen hat, in der Hoffnung, hier eines zu finden. Und ich versuche, meinen Eltern einfach damit etwas zurückzugeben und weiß, dass es nur ein Bruchteil dessen ist, was sie verdienen. Aber wenn ich sehe, was das Buch mit meinen Eltern gemacht hat, ist das schon krass. Mein Vater hat das gelesen zum ersten Mal und ist wirklich in Tränen ausgebrochen. Und ich habe meinen Vater zum ersten Mal richtig weinen sehen. Und das höre ich ganz oft von Leserinnen, also ganz oft wirklich. Und denke mir so, ich habe das Buch eigentlich so für meine Generation geschrieben. Aber es ist unfassbar, was das Buch mit der Generation derer macht, die eigentlich damals gekommen sind.
Ja.
Weil diese Generation ist die, die sich nicht mit diesem Struggle auseinandergesetzt hat. Wir sind es, weil wir es uns leisten können. Unsere Eltern hatten diese Zeit nicht und die Kapazität nicht. Und wenn die das lesen, sowas bei meinem Vater, wird denen erst bewusst, was die eigentlich erlebt haben.
Diese Reflexion, ne? Diesen Luxus hatten die gar nicht zu denken.
Nein, so boah, voll Identitätskrise, so nein.
Gar nicht, das war so, wir müssen überleben.
Und deswegen vergesse ich manchmal, dass das Buch auch eigentlich die lesen müssen, die damals gekommen sind. Und deshalb schreibe ich über diese Menschen. Zum Beispiel über meine Mutter. Und deswegen rezitiere ich jetzt das Gedicht Mutter 1. Unvollkommene, gebrochene Sätze und ein Akzent so stark wie ihr Heimweh.
Oh Mann. So, wenn wir überlegen, ne? Unsere Eltern sind hergekommen. Meine Eltern sind 1990 nach Deutschland gekommen. Wann waren deine Eltern hier?
1970 ist mein Papa damals gekommen, ja.
Dieser Akt. Eigentlich kämpfen unsere Eltern immer noch. Immer. Meine Voll. Mutter hat einmal gesagt, sie hat nie aufgehört zu kämpfen. So wie du sagst, dieser Akzent, alleine für den Akzent machen wir uns ja sogar über unsere Eltern lustig,
ja,
manchmal.
Immer noch, ne? Ja.
Und so, und wenn wir aber überlegen, was sie durchgemacht hat, das ist halt heftig.
Und
ne,
das mit ist, dir. Ich sag mal, das ist das Einzige, das denen geblieben ist von der Heimat. Das ist der Akzent, ja, den sie mit sich tragen.
Ja.
So, das ist die einzige Erinnerung, die sie haben.
Ja.
Und ja, ich finde, das ist sowas so Schönes. Und ich habe auch, ich habe ja noch für ein Magazin in Österreich geschrieben und da habe ich ein Gedicht geschrieben, wo ich sage, euer Deutsch ist nicht gebrochen. Er ist verschmolzen in einem Akzent. Hm. Kräftig, fest und unzerbrechlich, wie die Geduld derer, die unten auf uns warten. Und ich sage immer, das ist ein Versprechen an die Heimat, von wegen, wir kommen zurück, deswegen lernen wir nicht perfekt Deutsch, weil wir kehren eh zurück.
Ja.
Und ich versuche so das Narrativ umzudrehen von gebrochenes Deutsch als etwas, was eine Beleidigung ist, zu etwas Schönem, weil das gebrochene Deutsch ja zeigt, wie viel du in dir trägst.
Ja.
Wow, ey, du kannst Worte, an denen sich Deutsch die Zunge verdrehen, Mama. Weißt du?
Ja.
Und das sage ich immer, ihr könnt Worte, ihr kennt Laute, die im Deutsch nicht existieren. Das ist nicht gebrochen.
Ja.
Weißt du?
Und das ist auch, dass man mit dem Alter diese Wertschätzung erst findet. Dass
Voll.
Du dir, ich glaube, ich würde es vermissen, wenn meine Eltern keinen Akzent hätten.
Total.
Das ist so, wie du sagst, es ist so wie diese Heimat, das ist dieser Bezug.
Ja, und ich thematisiere ja auch in meinem Buch auch diese Scham und diese Schuldgefühle, dass man sich geschämt hat für den Akzent der Eltern. Und vielleicht lese ich einfach noch Mutter 3 vor, weil, ja, das passt dazu.
Ja.
Weil wir das ja alle kennen, dass man sich mal geschämt hat bei einem Elternabend. Und dass ich versuche, so dieses Trauma zu, also darüber zu sprechen, aber auch zu dekonstruieren, indem wir darüber reden. Mutter 3. Verzeih mir all die Tage, an denen ich mich für deinen Akzent schämte. Ich ahnte nicht, es war das Einzige, das dir von deiner Heimat geblieben ist. Da spreche ich halt diese Scham an,
ja,
aber auch diese Schuld, die man nach Jahren spürt, wenn man erwachsen wird und denkt, wow, wie konnte ich meiner Mutter das antun, als ob sie nicht genug von der Außenwelt dafür kritisiert worden ist.
Ja, richtig. Also nicht nur das, sondern für ihren Akzent, dafür, dass sie eine Frau ist und dafür, dass sie auch überhaupt anders aussieht.
Ja, voll.
Weißt du?
Mhm.
Und dann kommen wir, weil wir sind in Deutschland geboren, wir sind die zweite Generation und wir kennen die Sprache und wir schätzen es gar nicht so, die sind zur Sprachschule gegangen, während sie uns großgezogen,
ja,
haben.
Ja, viele, die sich das leisten konnten,
ja,
damals, ja. Und wir sind damit aufgewachsen, also können wir auch perfekt Deutsch.
Ja, und ich sehe das voll, ich sehe das auch, dass ich das jetzt erst wertschätze und meine kleine Schwester gar nicht. Der ist zwar noch peinlich, aber ich glaube.
Aber auch sie wird an diesem Punkt,
genau,
kommen. Ja.
Das
gib mir mal mein Buch.
So sehr, ist halt so reflektierend und so. Ich habe das Gefühl, ich lese etwas von heute, aber ich weiß, was du früher gedacht hast. Weißt du, was ich meine? So, ich gehe eine Zeitreise.
Du weißt,
mit
von
dir
wo,
durch.
Das, wo das gequält ist,
ja,
woher das springt. Ja.
Ja. Ich würde voll gerne noch ein Gedicht von deinem Papa, für deinen Papa, dass du das vorliest, auch direkt aufgegangen hier, Seite 17. Das wäre auch noch super schön, weil ich weiß, wir Mädels sind auch immer so Papa-Girls, ne?
Total, oh mein Gott, ich 100%.
Ja,
ja, bei dem Gedicht, da geht es darum, wie ich meinen Vater wahrnehme, wenn ich ihn sehe, wie er halt in der Heimat aufblüht, einmal im Jahr und so, keine Ahnung, 350 weitere Tage in Deutschland halt nur darauf wartet, wieder zurückzukehren für diese paar Tage. Und genau, Papa, dein Zuhause, die Wälder, die Berge, die dich hüten. Wenn du hier liegst, deinen Körper an die Erde schmiegst, weiß ich, dein Kummer schwindet und deine Seele findet Frieden.
Ja.
Und wer das Buch auch hat, sieht daneben tatsächlich ein Foto von meinem Vater, wie er in seinen Bergen, wo er geboren worden ist, auf dem Boden liegt, im Gras, wie so ein kleines Lämmchen. Und das meine ich mit Hüten,
ja,
weil er wirklich behütet ist in seiner Heimat. Und ja, das nur einmal im Jahr, für so eine kurze Zeit.
Das Gedicht hat mich auch sehr, sehr getroffen. Nicht nur, weil es einfach schön ist und ich das Foto dazu gesehen habe und ich dachte so, oh mein Gott, wie süß ist das bitte? Auch so ein das Bär. Bild. Und wenn du so Papas siehst, du bist so direkt, ja, oh Gott, ich will heulen. Ihm? Also wirklich so wunderschön geschrieben und es erinnert mich daran, so meine Eltern können nicht, dürfen nicht in den Iran, weil sie jetzt Peschmerga nach Deutschland geflohen sind. Und er hat einmal zu mir gesagt, mein größter Wunsch ist es, einmal wieder zurück nach Hause zu kommen.
Wow.
Und ich glaube, ganz viele können sich damit identifizieren, die sagen, entweder ich wünsche mir, dass meine Eltern wieder zurück in ihre Heimat können, einfach nur zu Besuch, weißt du? Und einmal habe ich zu meinem Vater gesagt, ich meinte, warum kauft ihr euch nicht eine Wohnung oder ein Haus hier in Berlin, Potsdam? Weil die wohnen momentan in Kassel. Und die so, bist du komplett verrückt? Das ist unser Zuhause. Und ich habe gesagt, ja, baut halt ein neues Zuhause. Und er so, Nadja, irgendwann bist du so dankbar, wenn du älter bist, dass du hierher zurückkommen kannst. Erinnerungen, der Geruch,
ja,
alles,
ja,
dass du Erinnerungen hast, wie deine kleine Schwester hier aufgewachsen ist. Und du wirst so dankbar sein, dass wir das nicht aufgegeben haben. Und das Gedicht, als ich es gelesen habe, war ich so, stimmt.
Oh, mein Herr. So schön, dass du das so fühlen kannst und auch auf anderen Ebenen und das auch beziehen kannst auf andere Situationen. Also das meine ich ja mit, unsere Geschichten sind nicht die gleichen, aber die Gefühle, die wurzeln immer in den gleichen Kontexten und ja.
Ja, ich will jetzt auch noch ein Gedicht auf Seite 43 und ich finde, das ist eines der wichtigsten und zwar ist das Namen. Das habe ich auch ganz oft gesehen, das wurde illustriert, ja, es wurde gemalt.
Das ist echt durch die Decke gegangen, also habe ich nicht erwartet damals.
Also wir haben uns ja auch eben so eine halbe Stunde drüber unterhalten, ja, aber lies es uns erstmal vor und dann.
Okay, ich habe ja vorhin auch gesagt, im Kosovo herrschte lange Krieg. Dieses Gedicht kann auf zwei Weisen bezogen werden, also auf zwei Situationen. Einmal darauf, dass mein Name im Kosovo damals eben ein Problem war, weil er albanisch war, weil unsere Sprache abgeschafft worden ist als Amtssprache und auch, weil tatsächlich 1990 albanische Studenten und Schüler versteckt wirklich in Kellern fremder Häuser gelernt wurden, weil die ganzen Universitäten geschlossen worden sind von serbischer Seite. Und das behandelt das Gedicht einmal, aber auch diesen Konflikt mit meinem Namen in Deutschland, dass ich mich geschämt habe, dass ich Beciray heiße und deswegen zum Beispiel keine Wohnung bekommen habe. Das ist mir wirklich passiert und auch, dass ich in der Schule dafür gemockt wurde. Und das behandle ich auch, dass ich wieder zurückfinde zu meinem Namen, zu der Schönheit meines Namens, zu den Buchstabenkombinationen, dass ich es liebe, ihn auszusprechen. Und deswegen habe ich den geschrieben. Namen. Ich liebe meinen Namen, weil er klingt wie das Heimatland meiner Eltern, wie der Boden umarmt von den Bergen, in denen meine Großväter kämpften, wie das Essen aus den Händen unserer Frauen, die aus nichts alles machten, wie die Sprache, die verboten war und heimlich gelehrt wurde, versteckt in den Kellern der Häuser. Ich liebe meinen Namen, weil er sich anhört wie das Zuhause, dass sie uns nie nehmen konnten.
Das Letzte. Das ist so, ey Leute, wenn ihr sehen könntet, jedes Mal, wenn Elona fertig ist mit dem Gedicht, guckt ihr uns so an. So. Ey Girl, ich fühle das.
So schön.
Das ist so schön. Und das mit den Namen auch, alleine die Tatsache, du sagst, du hast keine Wohnung gefunden, Bewerbung mit deinem Namen.
Voll, voll. Das ist richtig schwierig.
Alles wird damit, oder wenn der Lehrer das Klassenbuch, weißt du noch, als die Namen aufgerufen haben?
Und dann tun
haben,
sie immer so, als ob das so schwer ist. Und ich sag immer so, Games of Thrones Charaktere können die fließend aussprechen. Ich weiß nicht mehr, wie heißt sie?
Ich weiß immer noch nicht, wie die
so,
heißen.
Keine Ahnung. Und so Beciray, Bruder, das ist tatsächlich nur Beciray, chill.
Ja.
So.
Und die sind richtig, ne? So, Ach, das und dann so einen Joke reißen.
Voll. Und ich sag immer so, mein Name war nie das Problem, sondern du. Und das Problem ist auch nicht, dass Gott irgendwie deinen Mund so geformt hat, als dass du meinen Namen nicht sagen kannst. Das Problem ist in dir selber. Du wehrst dich dagegen. Genau. Die Person, die deinen Namen nicht aussprechen kann, die wehrt sich dagegen. Vehement. Ganz einfach.
Genau, du versuchst es nicht zu verstehen.
Voll, so Tschaikowski können die alle, weißt du?
Trinken, saufen jeden Tag Gorbatschow.
Voll, das meine ich. Und das können die sehr gut aussprechen. Das hat nie was mit dir selber zu tun.
Das ist krass, ja, stimmt. Mhm. Habe ich nie drüber nachgedacht so. Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, du hast auch englische Gedichte drin. Mhm. Wie kam das?
Also, ich glaube, ich habe ja auch in meinem Gedichtband sehr viele Liebesgedichte. Mhm. Viele denken immer, es geht nur um Heimat. Aber es geht ja bei Heimat nicht nur um einen Ort. Heimat sind ja auch Menschen. Zugehörigkeit zu Personen, zu Orten, zu Ländern, aber eben auch zu Menschen. Belonging and longing. Mhm. Ich sage immer, mein Gedichteband ist about longing and belonging. Und die meisten meiner Liebesgedichte sind immer auf Englisch. Wahrscheinlich, ich habe mal darüber nachgedacht, erstens, ich kann mich sehr gut ausdrücken im Englischen und finde so Thematiken, die mit Liebe verknüpft sind, auf Englisch sehr, sehr schön, lyrisch, sehr schön. Aber wahrscheinlich auch, weil ich mich irgendwie damit selber schütze. Ich weiß nicht, weil es halt eben auf Englisch ist und so fern wirkt, weißt du?
Distanzierst du dich ein bisschen.
Total, so als ob das gar nicht mich betrifft und meine erste Liebe oder so, sondern ich weiß das damit so weg von mir quasi. Genau, ich glaube, das ist eine Defending-Methode.
Das ist krass, ja, aber das verstehe ich.
Voll.
Weil das kommt auch einher mit sich so vulnerabel zu zeigen.
Total, und genau, ich weiß das damit ab von mir und bin so, ja, das hat ja nichts mit mir zu tun, das habe ich jetzt nicht.
Ja.
Aber ja, tatsächlich.
Ich habe jetzt eins gefunden, zufällig. Und zwar zeigt es auch so ein bisschen deine Melancholie. Da haben wir auch sehr oft drüber gesprochen. Und in dem Gedicht, da habe ich sogar ein Post-it dran gemacht. Da habe ich dran geschrieben, Emotion, Melancholie. Das zieht sich sehr durch die Gedichte auch. Und ich fände es voll schön, wenn die Zuhörer einen Snippet.
Genau, ich lese jetzt das Gedicht Far Away vor. I know there will come a day when I will lie in my bed and your name will come to my mind. I will lie there and remember how we used to stay up all night, how we curled up with each other under one blanket, warming our bodies, while outside snow covered the streets. And people were stiff with cold, doing their business in town. But we didn't have to do anything. We didn't think about going out. We spent our days and nights in the dimensions we offered each other. Just four walls and two scents melting into one. I will remember how you spelled my name. And how it tasted like sweet youth when you used to call me. How the touch of your arms woke me up in the morning and the sun kissed our faces. It felt like spring that morning, remember? Only when you, full of euphoria, opened the windows, did we realize that winter was still ruling in our town and spring seemed so far away. Today, months later, I open the windows again, and spring is here, but you are far away. Diese Nostalgie.
Ja, so sehr. Und auch, wie du beschreibst, wie die Zeit stehen bleibt.
Ja,
mit euch.
Voll. Und wie ich mir denke, während der Winter noch über die Stadt suhlt, dass ich mir vorstelle, wie es sein wird. Also dass gerade Spring ist, Frühling und heute ist wirklich Frühling. Aber du bist nicht da.
Ja.
Der Frühling ist gekommen, aber du bist gegangen.
Melancholisch. Voll traurig.
Ich bin so traurig eigentlich als Mensch, ne?
Boah, warum traurig. Nicht? Ich bin mir sicher, voll viel sind so, mein Gott. Du könntest eigentlich Rapperin werden.
Ey, ich hab tatsächlich überlegt, ob ich so Ghostwriting mache.
Ey, so sehr.
Ne? Ich habe ja auch so Gedichte bei Instagram, die so ein bisschen heavier sind, so ein bisschen so, wo ich über Parallelgesellschaften Spoken Poetry mache. Und da hat tatsächlich ein Rapper mir auch geschrieben, so, boah, ey, du könntest krass rappen. Ich bin so, nein, aber ich kann gern schreiben für dich.
Das kannst du auf jeden Fall machen. Hey, wer weiß, Leute, vielleicht haben wir
ja,
gerade
mal gucken, ey.
Neues
boah.
Business gestartet.
Ey, vielleicht entdeckt mich jemand. Hi, meine E-Mail-Adresse ist Scouting.
Ich habe jetzt noch eine Sache. Und zwar hast du eine Insta-Umfrage gestartet. Und die geht so ein bisschen darum, Antworten darauf, das kann ich ja kurz mal vorlesen. Also nachstehende Antworten geben mir Instagram-UserInnen auf die öffentlich gestellte Frage, wann sie sich in dem Land ihrer Eltern fremd fühlen. Und da kamen Antworten, also ich habe mir ein paar markiert, da waren welche, die sagen, Leute finden Fehler in meiner Muttersprache. Das heißt, in Deutschland haben sie vielleicht einen Dialekt, aber auch in ihrem Heimatland.
Ja, auch dort werden sie geframed als fremd,
genau.
Anhand ihrer Sprache.
Und das ist halt so krass. Ich glaube, ganz viele, auch unserer Generation und vieler kommenden Generationen, die die Sprache unserer Eltern nicht perfekt können, Dialekt haben oder Wörter nicht kennen, da bin ich auf jeden Fall eine von, über die wird sich auch lustig gemacht, aber von unserer Familie.
Genau, dann in der anderen Heimat.
Ja,
ja, total.
Das ist halt auch so heftig und da kommt wieder diese Unzugehörigkeit dazu.
Genau, dass man halt denkt so, man wartet das ganze Jahr darauf, runterzufahren und zu sagen, ich bin jetzt echt in meiner Heimat und dann machen es einem die Leute dort wieder so schwer und lassen dich so fremd fühlen und stempeln dich ab als Stranger und Foreigner. Und genau das ist ja dieser Struggle, über den ich rede. Ich habe auch ein Gedicht, The Struggle of Being an Immigrant. Das könnt ihr dann lesen, wenn ihr das Buch kauft.
Genau.
Ich so richtig so slowly so Werbung. Nein, und das Gedicht thematisiert genau das, also dieses Foreign here, Foreign there, also fremd hier, fremd dort und immer dieses Streben danach, irgendwo hinzugehören. Und ich habe durch das Buch, das war ja ein Prozess, am Ende bin ich zum Entschluss gekommen, das sage ich auch im letzten Gedicht, Dear Baba, da sage ich, das Land, was für dich als fremd bestimmt wurde, muss nicht zwingend fremd für mich sein. Und das ist es nicht. Deutschland ist mir nicht fremd. So sehr ich es manchmal auch leugne. Ich bin mehr, also ich bin deutscher, als ich glaube zu sein. Und das merke ich auch, wenn ich in meiner anderen Heimat bin. Aber ich bin heute nach dem Buch bei einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich entscheide mich nicht mehr. Ich kann alles sein. Und ich will alles sein. Ich bin genauso albanisch wie deutsch. Ich bin deutsch, wann ich es sein möchte, in gewissen Kreisen. Und das eigne ich mir dann auch an, auf jeden Fall. Und ich bin albanisch in anderen Kreisen, in denen es mir gerade gut tut, albanisch zu sein. Wir entscheiden uns 2021 nicht mehr. Wir sind einfach alles so.
Das ist auch voll interessant, weil man musste sich damals ja auch entscheiden für einen Pass.
Boah, ja, krass, ja, ne? Genau.
Und
ja.
Das ist immer in der Gesellschaft auf uns aufgedrückt worden. Was, wo bist du her?
Voll, aber dann auch, als ich mich halt gegen den albanischen entschieden habe, gegen den kosovarischen in dem Fall, also habe ich mich gefühlt wie eine Verräterin. Ich habe mich gefühlt wie eine Landesverräterin, dass ich meiner Heimat Tschüss sage wegen einem Stück Papier.
Ja.
Weißt du, was das bedeutet? Und dann haben Leute mir gesagt, es gab ja so Deutsche, die mir gesagt haben, du bist deutsch, weil du hast ja einen deutschen Pass. Und dann habe ich denen gesagt, ich bin nicht deutsch nur wegen einem Stück Papier. Und dann gab es aber wieder Deutsche, die mir gesagt haben, hä, du bist doch nicht deutsch nur wegen einem Stück Papier.
Genau.
Und ich mir denke, boah, Florian, halt's Maul. Wallah, halt's Maul einfach. Bitte. Reicht. So keiner hat dich gefragt, Bruder. Weißt du, was ich meine? Genau das.
Ja.
Also egal, was du machst, es ist falsch.
Genau.
Es ist fremd. Du willst dazu gehören. Es wird dir schwer gemacht. Du willst nicht dazu gehören. Boah, Parallelgesellschaft, miau, miau.
Ja.
Halt einfach dein Maul. So.
Ja,
da bin ich angekommen, weißt du?
Ja, die spinnen sich das zusammen, wie es ihnen passt.
Genau.
So, es ist egal, wo du herkommst, aber wenn es dir nicht passt, dann bist du halt kurz mal die Kanaken, aber wenn dann
genau
bist
das.
Du die Deutsche.
Ja, genau. Ich gucke immer, in welchem Kreis ich mich wie fühle.
Ja.
Und ich finde es auch okay, ich kann mich akademisch sehr gut ausdrücken, wenn ich möchte. Aber zum Beispiel in diesem Space, in dem ich jetzt gerade bin, habe ich gemerkt, dass ich manchmal switche. Und das bin ich. Das gehört zu mir. Und das ist auch okay so. Ich schäme mich dafür auch nicht mehr. Ich habe mich jahrelang dafür geschämt, dass ich Wallah sage oder Inshallah. Und dann sehe ich irgendwelche Lenas und Lisas und Johannes, die dann so Yalla, Yalla, Walla, Walla sagen. Und ich mir so denke, cringe, wirklich cringe. Mhm. Und ihr eignet euch das an,
genau.
Könnt das aber, wann ihr wollt, wieder ablegen, ohne den Struggle mitzunehmen. Aber ich oder andere Menschen, die das richtig im Sprachgebrauch haben, die schämen sich dafür und die können das nicht einfach ablegen.
Ja. Das ist auch das Ding, wenn die das sagen, ist so, ah, cool, ha.
Trendy,
wenn
genau.
Wenn wir das sagen, ist so, oh, guck mal.
Das ist ja wie mit Blackfishing zum Beispiel so. Auf einmal waren Braids cool, weil irgendwelche weißen Frauen entschieden haben, das cool zu machen.
Ja.
Dass da Geschichte hintersteckt, dass das politisch ist, eben.
Richtig.
Das vergessen die Leute sehr schnell oder wissen es auch nicht oder wollen es auch gar nicht wissen, wenn man dann Leute anspricht, die das tragen.
Die wollen das nicht wissen.
Die
das
wollen
ist
das
auch
gar nicht
wie,
wissen.
Voguing, was ich erst durch Lia gelernt habe, die bei meiner Folge war, was da eigentlich für eine Community, was für ein Struggle dahinter ist. Und plötzlich kam Madonna, die sich das angeeignet hat und gesagt hat, Voguing.
Ja, dann war es cool.
Ja.
Genau, aber der Struggle, den Struggle hat Madonna nicht mitgenommen.
Nein.
Und das ist in der Sprache so, in bestimmten kulturellen Aspekten, die Leute sich aneignen. Und ich finde es aber sehr stark, dass unsere Community Leute auch outcallt, dass wir so weit sind, dass wir sagen, ey, reicht bis hierhin und nicht weiter.
Dann gibt es zwar auch noch, und vielleicht sprengt das den Rahmen, aber ganz kurz, gibt es eben die Figuren, die sagen, ja, jetzt dürfen wir gar nichts mehr sagen.
Miau, 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 ist ja so schlimm, dass du zum Beispiel ein bestimmtes Wort nicht mehr sagen darfst.
Richtig.
Du stirbst ja fast so, weißt du? So.
So,
aber dass Leute mit einem bestimmten Wort sehr viel Negatives verbinden und retraumatisiert werden, das ist egal. Hauptsache, du kannst dein
Hauptsache, du gibst deine
Wort.
Machtposition nicht auf.
Genau.
Aber zurück zu dir. Wir haben jetzt das wunderbare Werk hier kurz etwas durchgelesen. Was können wir denn noch von dir erwarten?
Oh. natürlich schreibe ich weiter. Bei mir ist es nur so schwer, ich muss mich immer zurückhalten, die Sachen nicht immer gleich auf Instagram zu posten, weil ich es immer liebe zu sehen, wie viele sich dadurch so angesprochen fühlen und die Sachen feiern. Deshalb versuche ich so heimlich gerade zu schreiben. Aber ich habe noch ein Projekt, das Zwischenrufe heißt. Das ist so ein Dokumentationsprojekt, so ein Mini-Kurzfilm-Dokumentarfilm-Projekt, wo ich die Stimmen dazwischen versuche festzuhalten, die zwischen zwei Ländern sind, seien das Leute, die vor 10 Jahren gekommen sind, vor 2 Jahren, vor 30 Jahren, dass ich deren Geschichte in mini kleinen, kurzen Instagram-Abschnitte aufnehme und sichtbar mache, ohne etwas zu erklären. Und das sind auch Sachen, die auf Instagram sehr einfach geteilt werden können und sehr oft, weil ich auch gemerkt habe, so der Aufmerksamkeitsgrad auf Instagram ist sehr gering geworden. Und es sind Sachen, bei denen sich Leute nicht erklären müssen, sondern nur ihre Gefühle preisgeben oder kleine Sätze zu bestimmten Themen. Dem könnt ihr auch gerne folgen, Zwischenrufe auf Instagram. Und da möchte ich einfach quasi bestimmten Stimmen einen Raum geben. Gar nicht eine Stimme, weil ich hasse immer dieses Narrativ von, wir müssen den Leuten eine Stimme geben. So, nein, die haben eine Stimme. Wir müssen denen nur den Space da lassen. Mhm. Wir müssen Menschen keine Stimme geben. Die wollen selber sprechen. So, wir sind weitergekommen so. Und ich würde Leuten einfach gern einen Raum ermöglichen, in dem sie frei reden können und Geschichten erzählen können.
Voll schön. Also wenn das nicht das perfekte Segway zu Hört mich jemand ist.
Oder? Ja, voll, du
oder?
Hast recht, stimmt.
Das ist so.
So schön auch, was du machst. Ich danke
Ach,
dir so
Quatsch.
Doll.
Nee, es ist mir eine Ehre, Gäste und Gästinnen zu haben wie dich und dass ich auch viel mehr dazu lerne, verschiedene Perspektiven und Dinge, bei denen ich gar nicht gemerkt habe, oh, warte mal, stimmt, das ist nicht korrekt. Oder das lerne ich durch dich, durch
ja,
andere.
Also man lernt immer von irgendwem etwas. Also jeder Mensch hat irgendwas, was er dir beibringen kann.
Man lernt nie aus. Genau, und es ist aber nur wichtig, dass du verstehst, du weißt nicht alles.
Richtig.
Ne? Dass du weißt, du musst lernen.
Ja. Dass du offen dafür bist.
Richtig.
Das ist ja das Problem, was wir mit der Dominanzgesellschaft haben, ne?
Richtig.
Dass sie nicht offen dafür sind, neue Perspektiven und Kritiken auch anzunehmen und daraus zu wachsen.
Ey, du kannst die Dinge so viel besser ausdrücken, als ich bin so, ja, das ist
nein, nein,
du kommst
nein.
So, la, 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 la.
Nein, stimmt.
Doch, voll. Es ist so wirklich schön. Wir sind leider am Ende, wir haben aber fast eine Stunde gequatscht.
Wow.
Richtig heftig. Aber es ist verflogen. Leute, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, euch das Buch zu holen. Und wir kamen jeden Sommer. Die Gedichte ist wirklich schön. Ich habe mir das 3-mal durchgelesen.
Oh.
Das ist auch so ein bisschen fühlen, weißt du?
Ein bisschen zu Hause in der Fremde vielleicht. Ja, auch. Ja,
und
vielleicht
auch so mehr dazu stehen zu können, warte mal, ich kann selbst definieren, was meine Heimat ist.
Voll, und ich weiß, dass das Buch melancholisch ist und das soll niemanden abschrecken, der sich nicht damit befassen will, aber es hat trotzdem ein Konzept, also vor allem viele Gedichte sind retraumatisierend, viele Gedichte sind so konzipiert, dass du über dein Trauma sprechen musst, um es am Ende abzubauen. Du kannst nicht etwas verarbeiten, ohne darüber gesprochen zu haben. Das heißt, am Ende schließt das Buch ja ab auch mit dem Satz: But Baba, forgive me for raising my voice. But can't you see I had no other choice than to make this place my own, this foreign place that I call home. Und damit will ich halt sagen, dieser Ort ist nicht fremd für mich. Und damit will ich empowern zu sagen, wir holen uns diese Räume, wir drängen uns in die Gesellschaft. Und das Buch ist nicht nur traurig, es ist auch empowernd, wie du gesagt genau. hast. Und dafür danke ich dir, dass du das so siehst.
Voll. Alle, die auch zuhören, die wissen, ich bin so minus melancholisch.
So süß.
Aber das fand ich halt voll schön, weil ich bin ganz, ganz groß, wenn es um Kultur geht, Erinnerung.
Das ist ja auch Erinnerungskultur.
Ja.
Dass man Sachen pflegt, die in Vergessenheit zu geraten drohen.
Richtig. Und das ist das Schöne daran. Deswegen, das ist ein Schatz. Ich habe das geschenkt bekommen, Leute. Ihr müsst es euch kaufen. Aber ich kaufe mir auf jeden Fall noch ein Exemplar, das habe ich dir schon gesagt, weil ich verschenke das.
Yay.
An irgendwelche Knacken.
Ja, aber geil, doch. Also ich höre das oft, das ist so ein sehr gutes Geburtstagsgeschenk tatsächlich. Ne?
Ist wirklich, wirklich schön. Ja. Wirklich.
Und es ist so ein schmales Band. Das kostet auch nur 8 €, Leute. Also.
Ey, das ist das Ding. Erstens, die Gedichte sind kurz, sie sind kompakt, aber sie bringen es auf den Punkt. Und ich hasse diese Romane, die sind so, ich habe aus dem Fenster geguckt, aus in dem
Dankeschön.
Fenster.
Dankeschön. Water is wet.
Ey, das
nein,
so
aber ich versuche halt, in kurzen, einfachen, sehr, sehr verständlichen Worten einfach ein Gefühl zu bauen. Mir geht es nicht darum, intellektuell und intelligent zu wirken durch mein Buch, sondern Leute zu erreichen.
Ja.
Leute, die diese Sprache nicht sprechen, die in Universitäten gesprochen werden. Weil mein Buch ist für die Leute, die hierher gekommen sind damals. Ja. Und die möchte ich ansprechen.
So schön.
Wunderschön.
Damit will ich das beenden, weil Voll. Schöner kann es nicht werden.
Oh.
Danke nochmal, dass du hier warst.
Danke, ich fühle mich geehrt, dass ich hier sein durfte. Küsse dein Auge.
Nein,
also literally.
Dankeschön. Alles klar, Leute, ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende.
Ja, feiert schön, ne? Frisst so viel Baklava und so.
So sehr. Und macht euch einen schönen Tag und passt auf euch auf, bleibt gesund.
Yes.